Ein Tag in Belfast besteht vor allem aus dem Hin- und Herhuschen von Haus zu Haus, von Dach zu Dach, um möglichst wenig vom ständigen Regen abzubekommen. Natürlich vorausgesetzt, dass kein scharfer Wind vom Meer her weht, denn dann regnet es waagerecht. Die Grüne Insel, wie Irland gern genannt wird, ist berühmt-berüchtigt für ihr regnerisches Wetter. Und es trifft natürlich auch für die zweitgrößte Stadt Belfast zu, auch wenn dies offiziell Teil Großbritanniens ist. Seit bald 100 Jahren ist die kleine Insel in zwei Teile geteilt. Im Süden die Republik Irland und der kleine nördliche Teil, der zu Großbritannien gehört, mit Belfast als Hauptstadt. Die Geschichte der Stadt ist seitdem eng mit dem Nordirland-Konflikt, den sogenannten Troubles, verbunden. Ein Konflikt, der bis heute deutliche Narben hinterlassen hat. Und wenn man mich fragt, ob Belfast nun irisch oder britisch ist, würde ich sagen, beides. Beide Strömungen, beziehungsweise ihre extremen Auswüchse, pro-britische Unionisten und pro-irische Nationalisten, prägen das Bild der Stadt bis heute. So war es auch, als ich Belfast das erste Mal besuchte. Es war kurz nach dem 12. Juli, dem Tag der traditionellen unionistischen Paraden und der ebenso traditionellen Ausschreitungen. Zwar war inzwischen wieder Ruhe in der Stadt, doch die Fronten waren noch deutlich zu erkennen. Wir waren in einem billigen Bed and Breakfast in einer kleinen Nebenstraße untergekommen. Völlig unspektakulär britisch, wäre nicht ausnahmslos jedes Haus in der Straße mit Union Jacks, also britischen Fahnen, beflaggt gewesen. Zwei Häuser weiter hing sogar eine UWF-Flagge im hässlichen Magenta-Farbton. Die unionistische Miliz Ulster Volunteer Force gilt heute, ebenso wie die IRA, als Terrorgruppe. Drei Häuserblocks weiter südlich hingen dann überall irische Fahnen. Und dazwischen die Peace Line. Bis heute ziehen sich diese Wellblechzäune und Mauern durch die Stadt und zerstückeln sie in klar abgetrennte Viertel. Einigkeit herrscht hier keineswegs. Dabei wird doch immer gern argumentiert, der Nordirland-Konflikt sei schon lange vorbei, schließlich herrscht seit dem Karfreitagsabkommen von 1998 Frieden. Naja, also zumindest Waffenstillstand. Belfast stellt sich gern selbst als eine moderne, lebensfrohe und diverse Stadt dar, die ihre Vergangenheit längst hinter sich gelassen habe. Mag sein, dass sich in den letzten 20 Jahren hier vieles verbessert hat, aber nur wer alle Augen und Ohren verschließt, kann Belfast so unvoreingenommen wahrnehmen. Schon bei meinem ersten Belfast-Besuch fielen mir neben den Grenzzäunen und der Beflaggung die Polizisten mit schusssicheren Westen auf, ebenso die Tatsache, dass viele der Zäune nachts abgeriegelt werden und dass die Polizeiautos ausnahmslos Panzerwagen sind. Trotzdem verließ ich Belfast damals mit einem Gefühl, dass es langsam aber sicher besser werden wird und die Wunden langsam verheilen. Und dann kam der Brexit im Juni 2016. Eine Entscheidung, die vor allem für die Nordiren zu einer Katastrophe werden könnte.
Es wäre wirklich ein Rückfall in Zeiten, von denen wir alle, die auf dieser Insel wohnen, gedacht hatten, sie seien vergangen und verflossen und unbedauert. Also Zeiten des Konflikts letztlich, als die Grenze befestigt war. Davor haben viele Leute Angst, zum einen ganz praktisch, dass man befürchtet, dass irgendwelche renitenten Reste der irisch-republikanischen Armee versuchen könnten, sichtbare Zollposten in die Luft zu sprengen. Zum anderen aber ganz praktisch auch der kleine Grenzverkehr. Diese Grenze ist 500 Kilometer lang und hat grob 300 mehr oder weniger offizielle Übergänge. Und wir wissen aus den Zeiten des Nordirland-Konflikts, dass es schlicht und einfach unmöglich ist, diese Grenze zu bewachen, zu sichern. Das wird auch in Zukunft so sein. Also Kriminalität und Schmuggel mal ganz gewiss, aber möglicherweise auch Schlimmeres.
Als ich mit dem Irland-Korrespondenten Martin Aljot sprach, waren die Brexit-Verhandlungen noch in vollem Gange. Inzwischen gibt es immerhin einen Plan, den die britische Regierung vorgelegt hat. Doch die Frage nach der inneririschen Grenze ist noch immer ungelöst. Ich bin wieder auf dem Weg nach Belfast. Will eine Freundin besuchen, die dort studiert. Aber schon der Empfang in der Stadt ist mehr als frostig, nicht nur was die Temperaturen angeht. Aufgrund verschärfter Sicherheitsvorkehrungen werde ich abends nicht ins Studentenwohnheim gelassen, finde auf die Schnelle aber auch keine andere bezahlbare Unterkunft. Also gehen wir erst einmal in einen Pub. Das, so werde ich im Laufe der Woche lernen, ist die typische Lösung hier in Belfast. Wenn du nicht weiter weißt, erstmal in den Pub und ein Pint trinken. Oder Pub und Pint, wie es im irischen Dialekt heißt. Offiziell müssen die Pubs sich an die Polizeistunde halten und um Mitternacht schließen, wie es in ganz Großbritannien üblich ist. Aber die Nordiren sind findig. Wenn eine Band live vor Ort auftritt, gilt es als Konzert und darf bis in die Nacht weitergehen. Also gibt es fast immer und überall Live-Musik. Eine wunderbare Gesetzeslücke. Auch in der Bar, in die wir uns flüchten, spielt irgendjemand Gitarre und singt irische Shanties. Mehr oder weniger schön, aber ich beginne langsam doch, mich hier willkommen zu fühlen.
I met my love by the gasworks wall, dreamed a dream by the old canal. I kissed my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town. Clouds are dreaming.
Ich kann mich dann später übrigens noch ins Wohnheim einschleichen. Und der nächste Tag beginnt mit veganem English Breakfast, um mich gnädig zu stimmen. Es gibt also doch Veränderungen zum Besseren.
Dirty old town, dirty old town.
Zwei Tage später finden wir uns in einer kleinen Bar wieder, die in einem etwas heruntergekommenen Teil der Stadt liegt. Sie ist typisch oldschool, eng, verranzt und natürlich brechend voll mit Gästen. An einem Ecktisch spielen einige Leute traditionelle irische Musik. Sie machen das einfach so. Niemand bezahlt sie dafür. Das ist auch nicht untypisch für die weniger schicken Pubs. Hier zeigt sich wieder die nordirische Improvisationskunst, aus widrigen Umständen das Beste zu schlagen. Der Pub braucht eine Band, um länger öffnen zu dürfen. Die Leute brauchen einen Raum zum gemeinsamen Musizieren. So haben alle was davon. Auch die Besucher, die hier allabendliches Bier trinken wollen. Das alles schafft eine wunderbare gemeinschaftliche Atmosphäre. Ich studiere gerade mit Interesse die zahlreichen Aufkleber am völlig zugedeckten Dresen. Da werden wir auch schon angesprochen. Ein älterer Herr mit Brille und Kurtjacke, offenbar Stammgast hier, erkennt uns als Deutsche und spricht uns an. Und während wir noch die Unterschiede zwischen deutschem, böhmischem und irischem Bier erörtern, nimmt das Gespräch eine unerwartete Wendung hin zum Politischen. Dabei wollten wir nur nach der sonderbaren Türsicherung fragen. Tatsächlich war uns beim Eintreten aufgefallen, dass vor der Tür des Pubs eine Art Metallkäfig befestigt ist mit einer Gittertür, die man erst passieren muss, will man den Pub betreten. Daraufhin erzählt uns der Stammgast, dass es hier früher häufig Überfälle auf den Pub gegeben hat, da als Treffpunkt pro-irischer Katholiken bekannt war. Und dann explodierte eine Autobombe direkt vor der Tür, zerstörte die halbe Hausfront und tötete den Vater seines besten Freundes, der hier Barkeeper war. Weiter erzählte uns, dass er 12 Jahre im Gefängnis verbracht hat, weil er die IRA unterstützte. Keine unübliche Geschichte in diesem Viertel von Belfast. Das ist hier Historie. Und es ist Gegenwart, wenn es dir immer wieder unerwartet ins Gesicht springt. Von der heutigen Politik hält er übrigens nicht viel. Wenn es hart auf hart kommt mit dem Brexit, werde er in die Republik Irland auswandern, erzählt er mir später. Wie viele katholische Nordiren verfügt auch er über 2 Pässe. Eine Regelung, die mit dem Karfreitagsabkommen eintrat. Aber wie gehen andere damit um? Vor allem die jungen Leute, die die Troubles nicht mehr erlebt haben. Gerade als die verhärteten Fronten zu verschwinden beginnen und eine erste Generation ohne die Segregation aufwächst, facht der Brexit den Konflikt wieder an. Die Angst und Unsicherheit, die mit dem Ausstieg aus der EU verbunden sind, treiben die Menschen wieder in alte Denk- und Verhaltensmuster. Dabei hatten die Nordiren mehrheitlich gegen den Brexit gestimmt. Nun sind sie die Leidtragenden. Und es kommt noch schlimmer. Denn die nordirische Regierung hat es geschafft, sich selbst auszuschalten. Nach diversen Skandalen, Rücktritten, Neuwahlen und endlosen Koalitionsgesprächen stand Anfang des Jahres fest, dass keine neue Regionalregierung zustande kommen würde. Damit geht die Verwaltungsaufgabe eigentlich nach London an eine Art Gouverneur, der die Provinz wie zu Kolonialzeiten beherrscht. Aber in Westminster ist man gerade voll und ganz mit den nicht minder katastrophal verlaufenden Brexit-Verhandlungen beschäftigt. Nordirland bleibt sich also selbst überlassen und verfügt nun seit fast 2 Jahren de facto über keine eigene Regierung mehr. Dabei wäre gerade jetzt eine Regierung, die sich für die nordirischen Belange einsetzt, extrem wichtig. Ohne politische Vertretung wird Nordirland in den Brexit-Verhandlungen einfach nicht gehört. Einmal mehr ist es willenloser Spielball zwischen Irland und Großbritannien. Warum denn niemand etwas dagegen sagt oder tut? Das fragt sich auch Liam. Den Mitarbeiter vom Belfaster Queen's College treffe ich an meinem letzten Abend hier. Er gehört der mittleren Generation an, eine Generation, die die schlechten Zeiten noch im Kindesalter erlebt hat und sie sich keinesfalls zurückwünscht. Er versteht genauso wenig wie ich, warum die Menschen nicht auf die Straße gehen und sich lautstark Gehör verschaffen. Es ist, so sagt er, als sei Nordirland in eine kollektive Schockstarre verfallen. Alle sitzen wie die Maus vor der Katze, gelähmt vor Angst und warten auf den 29. März. Dann wird der Brexit in Kraft treten und wahrscheinlich Chaos ausbrechen, denn bis jetzt weiß niemand, wie und zu welchen Konditionen der Brexit denn in Kraft treten soll. Wir wissen es auch nicht und unser Gespräch dreht sich irgendwann zwischen dem 4., 5. oder 6. Bier um andere Sachen wie gute Musik oder Höhlenforschung. Es ist wieder die Belfaster Lösung, eine, die mir seltsamerweise Hoffnung macht. Vielleicht nicht auf ein gutes Brexit-Ende, aber darauf, dass die Menschen hier nicht gewillt sind, je wieder zu Gewalt zu greifen und zum Handlanger fremder Mächte zu werden. Am Ende ist Belfast doch ein bisschen moderner und lebensfroher als gedacht. Wir beenden den Abend standesgemäß in einem kleinen dunklen Pub, in den wir gerade so noch reinpassen. Es mag ja 1 Uhr nachts sein, an einem Montagabend. Ich werde morgen früh nur mit Mühe meinen Flieger nach Hause erwischen. Die ganzen feiernden Leute hier werden morgen auf Arbeit ziemlich durchhängen. Aber daran denkt hier niemand. Jetzt wird erstmal gefeiert. Und wie schlimm der Kater wird? Naja, das sehen wir dann im März.